wenn man dann mit seinen Assistenten gerade im Auto sitzt, dann tauscht man sich da natürlich aus. Wer kennt die Mannschaften? Wer kennt da die besonderen Spieler? Oder manchmal sind es ja auch Platzeigenschaften, die vielleicht besonders sind. Trainer, solche Sachen. Die bespricht man schon auf der Fahrt und stellt sich da schon drauf ein, ja. Ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch. Also das war schon immer so, auch in der Grundschule, wenn wir dann da Fußball gespielt haben oder Volleyball, sei es irgendein Ballsport gewesen, wo es immer irgendwie einen Schiedsrichter gebraucht hat. Dann hat es mir immer Spaß gemacht, da den Schiedsrichter zu spielen. Also ich würde schon sagen, ich war immer gut fair. Das Einzige, was schlimmer wurde, ist das Meckern, weil ich dann natürlich über die Regeln auch gut Bescheid wusste. Und dann gab es auch mal ein paar gelbe Karten, die ich dann nochmal bekommen habe. Am Ende sind wir auch Menschen, wir Schiedsrichter, wir machen auch Fehler. Mhm. Und auch wenn man dann auf dem Platz natürlich das ausstrahlt, das alles super, alles top und so muss es sein, denkt man natürlich trotzdem drüber nach. Ich bin da auch einer, ich bin da ehrlich, also ich mag das nicht, hochnäsig zu sein. Ich sag dann auch mal, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Man lernt auch mal in Situationen klar, strukturiert und gezielt zu kommunizieren, wo vielleicht die Lage hitzig ist. Aber die Beschleunigung ist ja so das beim Motorradfahren, wo man sagt, das macht schon, also es sind schon coole Emotionen, es sind schon sehr schöne Emotionen. Ja, wir sind ein Tag, wie es doch heute.
Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuthen. Keine Frage, Gerold Drukiewicz ist ein echtes Schiedsrichtertalent. 2019 machte er die Ausbildung, damals noch für Union Bestensee. Mittlerweile pfeift der erst 20-Jährige in der Landesliga. Und es ist nicht auszuschließen, dass er in der nächsten Saison Spiele in der Brandenburg-Liga leitet. Wie kam er dazu, Schiedsrichter zu werden? Das erzählt Gero in dieser Episode. Er verrät, dass er seinen ersten Schiedsrichtereinsatz zufällig in Zeuthen hatte, warum er 2021-22 zu Eintracht wechselte, wie er mit pöbelnden Zuschauern umgeht, eigene Fehler verarbeitet und was man als Schiedsrichter fürs Leben lernt. Ach ja, um Geros zweite Leidenschaft geht es auch, ums Motorradfahren, auch schon mal mit über 200 km/h. Und jetzt Anpfiff zur 120. Episode. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Gero Elvis Drukiewicz.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Soll ich Gero Elvis sagen oder Gero?
Gero reicht vollkommen aus.
Es ist mir schon mal aufgefallen, Gero Elvis fällt einfach auf, wenn man so ein bisschen mal guckt, wer pfeift gerade die Spiele. Wie kommst du auf Elvis, auf den Zweitnamen?
Also ich tatsächlich hatte da nicht viel Mitspracherecht. Das war mein Vater, der kann man sagen, ist der Verursacher, der ist unheimlicher Elvis-Fan,
ja.
Also Elvis Presley, und hat damals dann so Flachs den Namenswunsch einfach mal so mit rausgehauen, und meine Mutter hat dann tatsächlich die ganze Nummer durchgezogen. Der hat dann gesagt, der Sohnemann heißt Gero Elvis, und dann war das so.
Bist du auch Elvis-Fan?
Also so ein klassischer Elvis-Fan glaube ich nicht, aber so ein paar Lieder kann man sich schon anhören, die sind schon cool.
Die hört wahrscheinlich der Papa dann von morgens bis abends, ne?
Ich glaube, der kann jeden Song, der kennt da alle.
Okay.
Das ist wirklich verrückt, ja.
Hätten wir das auch schon mal geklärt. Gero, ich habe mal geguckt, ob du am Wochenende als Schiedsrichter im Einsatz bist. Hab festgestellt, bist du gar nicht. Oder habe ich was übersehen?
Nee, tatsächlich dieses Wochenende nicht. Ist auch komisch irgendwie, muss man mal ehrlich sagen, wenn man so jedes Wochenende im Jahr eigentlich immer unterwegs ist. Aber dieses Wochenende hat zu einem mein Onkel Geburtstag. Da habe ich dann gesagt, da kümmere ich mich ein bisschen mit drum und helfe da ein bisschen mit beim Aufbauen. Und bin dann ein bisschen früher da, und deswegen habe ich gesagt, Samstag ist ja immer schwierig, wenn man dann eine Landesliga-Ansetzung bekommt. Es sind ja meist 15 Uhr die Spiele,
ja.
Dann zieht sich das, und deswegen habe ich gesagt, nehme ich mir den Samstag frei. Und am Sonntag war eigentlich geplant, tatsächlich B-Union Brandenburg-Liga im Kreis mit auszuhelfen als Assistent. Allerdings wurde das Spiel verlegt, die Gründe kann ich jetzt gar nicht nennen, weiß ich nicht, aber wurde jetzt kurzfristig, glaube ich, vorgestern wurde es abgesetzt, und deswegen tatsächlich mal ein Wochenende frei.
Das ist ungewöhnlich für dich, also, oder?
Sehr, sehr, ja.
Bist du sonst an jedem Wochenende als Schiedsrichter im Einsatz?
Könnte man eigentlich fast so sagen. Also ich würde schon fast sagen, es gibt vielleicht die klassischen Termine, sag ich mal, Weihnachten, Ostern logischerweise nicht.
Klar.
Aber ansonsten viel, ja, sehr viel.
Auch mal mehrmals am Wochenende oder nur einmal?
Mittlerweile ein bisschen weniger. Eigentlich so Samstag ist meist absolut der Fall. Sonntag denn gelegentlich, wenn mal im Kreis Unterstützung gefordert wird oder mal auch ein Landesspiel auf den Sonntag verlegt wird. In letzter Zeit waren tatsächlich auch 2-3 Freitagabendspiele mit drin.
Mhm.
Auch nicht verkehrt. Auch immer cool für die Stimmung. Also jetzt ein bisschen weniger, aber vor ein paar Jahren waren es auf jeden Fall so 2-3 pro Wochenende war normal.
Wenn du sagst Landesliga, dann sprechen wir auch von der Landesliga Süd, wo unsere erste Männermannschaft spielt.
Richtig.
Da bist du dann regelmäßig dabei, ne?
Ja.
Schon so. Was war so das letzte Spiel, was du dann dort gepfiffen hast?
Ich glaube, das letzte Spiel, was ich selbst gepfiffen habe, das war tatsächlich in Lauchhammer.
Okay.
Das müsste gewesen sein, ja.
Ja.
Ich war jetzt oft Assistent, deswegen muss ich jetzt überlegen, wann ich das letzte Mal selbst gepfiffen habe, ja.
Woran oder wonach entscheidet sich das, ob du Hauptschiedsrichter bist oder Assistent?
Das macht der Ansetzer.
Okay.
Der vom Land, also im Südbereich ist der Kevin Grunberg. Ich weiß jetzt nicht, wie sein System dahinter ist, ob er da irgendwie eine Spezialität hat, aber der sucht das quasi aus, wer mal pfeift, wer mal Linienrichter ist. Aber es hat schon einen guten Mix. Also ich kann mich nicht beschweren zwischen Pfeifen und Assistieren.
Das sind also offensichtlich keine festen Teams.
Nee, keine festen.
Es ist ja in höheren Ligen, Profibereich, glaube ich, sind es fast immer feste Teams. Muss man sich da nicht irgendwie mal so ein bisschen aufeinander einstellen oder geht das relativ fix?
Also ich sag mal, in der Landesliga spezifisch, da geht es schon, weil man oft miteinander unterwegs ist, also dann doch aus dem Kreis sind dann oft so immer, ich habe mal einen Pool aus 4-5 Schiedsrichtern, die dann, wo es sich immer mal ein bisschen wechselt und dreht, gelegentlich auch mal kreisübergreifend logischerweise und dann muss man sich auch mal darauf einstellen. Also es ist ganz interessant. Gibt Wochenenden, wo man hinfährt und weiß, okay, heute weiß jeder, was er zu tun hat, wie es läuft und gibt auch mal Spiele, wo man vielleicht sich noch gar nicht kennt, mal komplett neu sich aufeinander einstellen muss, ja.
Ist das so, dass Schiedsrichter immer eine Stunde vorm Anpfiff da sein müssen oder sollen oder wie ist das?
Ist tatsächlich so die Regel, genau. Also eine Stunde vorher, da kommt es auch wieder drauf an, jeder auf seinen eigenen Geschmack. Ich persönlich finde auch immer eine Stunde 15 vorher ist auch nicht verkehrt. Kommt natürlich auch immer drauf an, mit was für einem Team ist man unterwegs, kennt man das Team noch gar nicht, dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen. Die Anfahrt ist natürlich auch immer so eine Frage, hat man jetzt ein Spiel, was um die Ecke ist oder muss man...
Lauchhammer ist schon eine Meile weg.
Lauchhammer ist ein Stück weg, da waren wir ein bisschen unterwegs. Da waren wir auch, glaube ich, eine Stunde 20 vorher da.
Ja.
Da hat es dann halt gut geklappt mit Verkehr, sag ich mal.
Wo wir gerade schon so jetzt mittendrin sind in so einem Spieltag.
Ja.
Nimm uns doch dann mal mit, dann kommst du, also sagen wir mal, eine Stunde, 15 Minuten vor Spielbeginn da an.
Ja.
Was passiert dann?
Also als erstes packt man natürlich die Taschen in die Schiedsrichterkabine, das ist immer so der Klassiker. Denn gibt's gelegentlich mal einen Kaffee. Und dann Platzkontrolle ist meist so der Standard, dass man dann mal über den Platz läuft, da kommt es dann wieder drauf an aufs Team, kennt man das Team oder nicht, da kann man auf jeden Fall miteinander quatschen, sich austauschen, kennenlernen, was auch immer gerade ansteht. Kontrolliert die Tore, kontrolliert die Trainerbänke, ob alles da ist, ob alles passt und meist sind dann auch schon so die ersten Funktionäre unterwegs. Und dann kann man schon mal mit denen sich kurz schließen. Wie sind die Trikotfarben? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Gibt ja meist vielleicht irgendwelche besonderen Anlässe, weil irgendein Spieler verabschiedet wird oder vielleicht noch irgendeine Ehrung oder irgendeine
Gedenkminute hat.
Gedenkminute, so eine Sachen, das klärt man dann quasi schon ab. Und dann geht man wieder zurück in die Kabine, zieht sich dann um. Dann geht's einmal raus zum Warmmachen. Da ist man dann meist schon mit den Spielern zusammen. Beim Warmmachen, die machen sich ja dann auch in der Regel warm, sage ich mal.
Sollten sie,
genau. Ebenso sollte es der Schiedsrichter natürlich auch machen.
Richtig.
Und dann kann man nochmal gelegentlich mit dem einen oder anderen Spieler nochmal kurz 2-3 Sätze quatschen. Aber merkt schon, jeder kommt so in seinen eigenen Fokus rein und ist schon so ein bisschen in seinem Tunnelblick drin, sage ich mal. Und dann werden noch so die letzten Feinheiten abgeklärt. Spielaufstellungen werden freigegeben und dann geht's zurück in die Kabine. Dann wird nochmal, sag mal, wenn ein Headset da ist, das Headset nochmal kontrolliert, ob alles passt. Pieperfahren angelegt, alles mitgenommen, Ball und dann geht's los.
Pieperfahren heißt, die Assistenten haben eine Fahne, wo sie mit so einem Knopf,
ja,
wo sie dem Hauptschiedsrichter ein Signal senden können, wenn der Ball im Aus ist, wenn Abseits ist oder irgendwie sowas. Also wenn sie was anzeigen wollen oder wenn sie was anzeigen, dann muss der nicht andauernd gucken, hebt er die Fahne oder nicht.
Genau, erleichtert in der Hinsicht dann ja die Zusammenarbeit, genau.
Ist das schon Standard mit der, wie heißt das, Pieperfahne?
Pieperfahne, ja, ja, oder Funkfahne. Pieperfahne ist mir so umgangssprachlich. Also ich würde schon sagen, ja. Also in der Landesliga auf jeden Fall. Landesklasse, mittlerweile eigentlich schon Kreisoberliga. Also es gibt sehr selten noch Schiedsrichter, die wirklich die Oldschool-Knüppelfahnen haben. Also eigentlich kann man da schon von der Pieperfahne, es ist schon die Regel. Ich denke, was jetzt mehr so der neueste Schrei ist, ist so Headset, was ja auch schon in der Brandenburg-Liga sehr doll vertreten ist. In der Landesliga auch schon viele. Zieht sich runter. Es gibt selbst Kreise, wo schon viel mit Headset gepfiffen wird. Ja, aber Pieperfahnen sind auf jeden Fall am Start, ja.
Nochmal kurz zur Platzbegehung. Was kontrolliert ihr da einmal, die, ob die Tornetze richtig angebracht sind? Nicht, dass da mal so ein Ball durchflutscht und es Phantomtor gibt und ihr seht es nicht. Was wird dann noch kontrolliert?
Nein, die Coaching Zone ist auch meist so ein, ich nenne es mal Problembereich, weil da ist ein wichtiger Bereich, der am Ende nicht außer Acht zu lassen ist, weil meist sind die Bänke ja dann doch sehr nah am Spielfeld dran und dann muss man natürlich gucken, bis wohin können die Trainer gehen, bis wohin hat der Schiedsrichterassistent auch noch seinen Platz. Das muss abgeklärt werden, denn sind Sitzmöglichkeiten, weil laut Regelwerk darf ja nur ein Funktionär stehen auf der Bank. Und das ist natürlich dann auch immer so ein Thema, wenn keine Sitzmöglichkeiten da sind, dann ist das schwer, die Regel durchzusetzen. Also solche Sachen guckt man denn. Sind da Kegel gestellt? Ist es gekreidet?
Bist du vor einem Schiedsrichtereinsatz, egal jetzt ob Haupt- oder Hauptschiedsrichter oder Assistent, so morgens, wenn du dich so fertig machst, zu Hause noch nervös? Oder sagst du, ach, ist mein, ich weiß nicht, wie viel das Spiel?
Es kommt, glaube ich, immer aufs Spiel drauf an. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber was ich persönlich merke, dass trotzdem ich jetzt schon das Ganze etwas länger mache, ist vor jedem Spiel so ein bisschen die Aufregung. Ich sag mal, ich merk's bei mir auch, wenn ich selbst ein Spiel pfeife und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass jetzt bald meine Beobachtung fällig ist, dass das kommen könnte, dann merke ich auch schon, dass auch öfters mal am Abend davor auch schon so ein bisschen, dass man sich denkt, okay, bin ich heute ein bisschen länger wach oder gehe ich heute vielleicht mal ein bisschen früher ins Bett, um dann morgen auch fit zu sein. Also man bereitet sich schon im Kopf, glaube ich, sehr darauf vor.
Mhm. Wann erfährst du in der Regel, welches Spiel du zu pfeifen hast am Wochenende?
Der aktuelle Tonus, nenne ich es mal, ist so immer die Woche voraus am Dienstag.
Okay. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, wie, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, du pfeifst ein Spiel in Lauchhammer und hast die vielleicht auch schon mal gepfiffen, bereitest du dich auch insofern vor, dass du sagst, ah, bei Lauchhammer die Nummer so und so, die Nummer so und so. Ah, schon Jungs, die sehr, sehr los mit Mundwerk sind und auf der Bank sitzt einer, der, keine Ahnung, der Co-Trainer oder Betreuer, der ist auch immer schnell dabei, mit dem Schiedsrichter zu palavern. Ja. Oder spielt das gar keine Rolle?
Also ich würde schon sagen, es spielt eine Rolle. Vielleicht jetzt nicht so intensiv, weil man hat jetzt natürlich auch ein anderes Leben neben dem Fußball. Aber ich sag mal, auf der Fahrt dahin schon. Also da, wenn man dann mit seinen Assistenten gerade im Auto sitzt oder generell, ich sag mal, im Team auch, wenn man selbst Assistent ist, dann tauscht man sich da natürlich aus. Wer kennt die Mannschaften? Wer kennt da die besonderen Spieler? Oder manchmal sind es ja auch Platzeigenschaften, die vielleicht besonders sind. Trainer, solche Sachen. Die bespricht man schon auf der Fahrt und stellt sich da schon drauf ein, ja.
Lauchhammer ist ein herrliches Stadion, finde ich. So weiträumig, ja. Mit einer Laufbahn noch drumherum, wenn ich das richtig im Kopf habe. So eine Tribüne über den Kabinen.
Genau.
Das ist schon irgendwie noch so richtig altes.
Das hat schon einen besonderen Flair,
ja. Ja, finde ich schon. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da dieses Jahr mit der ersten Männermannschaft ja gespielt. Zum ersten Mal, wenn ich das richtig weiß. So ganz nebenher 5-0 gewonnen, das war nochmal doppelt schön, aber war schon eine tolle Atmosphäre da, das muss man wirklich sagen.
Das stimmt. Ja. Auch Fans, also ich war auch selbst beeindruckt. Ich glaube, es waren sogar an die 130 Zuschauer, ja. 140 Zuschauer. Also war so, wo man sich so eigentlich sagt, man fährt so weit und dann auch noch von der Autobahn ab und nochmal so viel über Land. Und dann kommt man irgendwo an, wo ich sag mal, wir Rand-Berliner hier sind natürlich sagen, okay, wir sind jetzt schon ziemlich weit weg und dann trotzdem für Landesliga eine schöne Stimmung. Also das ist schon ein cooles Erlebnis, sag ich mal.
Ja. Wie bist du zum Fußball gekommen?
Oh, zum Fußball mit 7 Jahren, also kurz vorher, da war ich noch 6, war das schon immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, Fußball wäre schon immer toll, da mal mitzuspielen. Dann ging's los mit der G-Jugend beim Union Bestensee. Ja. Das war eigentlich so mehr, ich wollte schon immer und da hat sich das dann angeboten und dann war ich da. Ja.
Warst du familiär vorgeprägt oder hat Papa nur Elvis gehört und mit Fußball nichts am Hut gehabt?
Mein Opa hat früher, der war viel beim Fußball und mein Partneronkel hat auch schon immer mit Fußball immer was am Hut gehabt und dadurch war schon immer der Fußball so ein bisschen präsent.
Welche Position hast du so bekleidet als Spieler?
Also ich muss tatsächlich sagen, so in der Jugend machen ja viele, dass eigentlich so alle Positionen mal durchlaufen. Aber ich glaube, was mir so am meisten Spaß gemacht hat, war linker Flügel oder Innenverteidiger.
Linksfuß?
Nee, rechtsfuß.
Talent gewesen?
Oh ja, ich würde sagen, ich konnte gut in der Kreisliga mithalten, aber ich würde mich jetzt nicht als außergewöhnlich bezeichnen.
Also da, wo du jetzt pfeifst, hättest du nie gespielt.
Ich glaube nicht, nein.
Wie bist du denn dann zum Schiedsrichterjob gekommen?
Das ist interessant. Also es war irgendwie schon immer so ein, ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch. Also das war schon immer so, auch in der Grundschule, wenn wir dann da Fußball gespielt haben oder Volleyball, sei es irgendein Ballsport gewesen, wo es immer irgendwie einen Schiedsrichter gebraucht hat, dann hat es mir immer Spaß gemacht, da den Schiedsrichter zu spielen. Das waren so die Anfänge, wo man so sagen könnte, okay, da ist es so das erste Mal richtig in Szene gekommen. Und dann haben wir nachgefragt und dann ging es mit 14. Mit 14 ging es dann los, ja.
Also wirklich von dir selbst aus, da ist nicht einer vom Verein gekommen und sagt, Mensch, Gero, wolltest du nicht mal mit Fußball, vielleicht doch nicht, aber dann noch lieber Schiedsrichter oder so?
Das war tatsächlich vollkommen von selbst, ja.
Aha.
Ja. Also wir wollten auch damals eigentlich schon mit 12 den Antrag stellen. Das war damals aber irgendwie noch schwierig und gab irgendwelche Komplikationen und deswegen hat es leider nicht funktioniert. Deswegen erst mit 14. Also eigentlich bin ich da vollkommen von selbst drauf gekommen. Also war nie irgendwie großartig, dass meine Eltern oder Verein oder Kumpels, das war wirklich von mir selbst, ja.
Hattest du vorher schon mal so mal ein Spiel geleitet, wo gar kein amtlicher Schiedsrichter dabei sein muss? Sowas gibt's ja auch, dass man irgendwie so eine F-Jugend, E-Jugend, ich weiß gar nicht jetzt genau, dass man da mal sich so ein bisschen testet, vielleicht auch merkt, Mensch, das ist was für mich.
Habe ich tatsächlich gemacht, ja. Das waren so 2, 3 D-Jugendspiele. Die waren dann, ich glaube, war ein E-Jugendspiel auch mal dabei, habe ich dann auch mal so gemacht, ja. Und das hat es eigentlich nur bestätigt, sage ich mal, dass man dann da gesagt hat, Feuer frei, das fühlt sich gut an.
Dann hast du diesen Einsteiger-Lehrgang, oder wie nennt er sich genau?
Ja, das ist dann der Schiedsrichter Neuausbildung. Also,
genau.
Mhm. Und da war ich dann dabei, ja.
Und relativ leicht absolviert oder hattest du dann erstmal gemerkt, oh doch, Regelwerk ist doch komplizierter?
Also ist ein gutes Thema. Also ich würde schon sagen, der Praxisteil, der hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und war auch gut. Und die Theorie, ich bin eben kein Theoretiker. Das ist nicht ganz so meine Stärke. Da bin ich damals es gab quasi so ein System, entweder man besteht direkt, war ja am Ende eine Prüfung, eine Praxisprüfung gab es nicht, es gab nur eine Theorieprüfung und in der Theorieprüfung gab es, entweder bist du durchgefallen, dann war man raus und hat irgendwann mal eine Nachprüfung gemacht, man hat bestanden oder man war so ein Wackelkandidat, das war so, ich sag mal, schulisch gesehen eine 3, eine 2-, und dann musste man nochmal in eine mündliche Nachprüfung, die direkt nach dem Theorietest war, und in der habe ich mich dann noch wiedergefunden und da konnte ich dann auch die richtigen Antworten auswählen und dann hat es auch geklappt, ja.
Und dann hast du dir voller Stolz deine erste Schiedsrichterkleidung zugelegt. Schwarze Klamotten oder was hast du da?
Es war ein schwarzes Trikot und ein gelbes. Also das waren die beiden, mit denen ging's los, ja.
Karten dazu gekauft,
Karten,
gelbe rote Karte.
Die hatte ich schon davor tatsächlich.
Okay.
Pfeife hatte ich auch schon, ja. Also Trikots waren dann so die erste Anschaffung und dann ging's los, ja, die ersten Spiele mit meinem Paten damals. Tatsächlich, lustigerweise, mein allererstes Spiel habe ich hier in Zeuthen
auf dem
Kunstrasen gepfiffen. Also irgendwie führt's Leben dann doch irgendwie immer hier hin.
Ist ja witzig.
Richtig. Und da habe ich mein erstes, jetzt muss ich mal überlegen, das war ein B-Juniorinnenspiel. War das.
Ja. Ja. Und hast du noch spezielle Erinnerungen daran, außer dass es dein erstes Spiel war?
Also ganz spezielle Erinnerungen jetzt so vielleicht nicht, außer, das zieht sich auch durch, ja, die meisten Schiedsrichter schreiben auf die Spielnotizkarten immer hinten die Nummer drauf. Und da kann man schon mal die Nummern vortragen. Wenn man jetzt eine gelbe Karte gibt, dann muss man nur noch die Minute aufschreiben und hat die Nummer schon.
Ja.
Und mein Pater hat mir das auch empfohlen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht, weil hat ja keine Erfahrung. Und da gab es dann einen Fehler vom System und dann habe ich ein Tor aufgeschrieben und einen Wechsler und hatte die Nummern aber gar nicht drauf. Also da habe ich die falschen Nummern hingeschrieben und da bin ich damals so durcheinander gekommen, dass ich mir gesagt habe, das mache ich nie wieder. Und das mache ich bis heute tatsächlich nicht. Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der sich die Nummer nicht aufschreibt, sondern der jedes Mal von selbst, wenn er eine gelbe Karte gibt oder ein Tor aufschreibt oder sei es denn eine Auswechslung, bin ich immer derjenige, der sagt, okay, hier, ich schreibe die Sachen jetzt von komplett neu auf und habe nicht schon die Nummer vorgeschrieben. Also das war so die einzige Erinnerung, die ich daran jetzt habe, sag ich mal.
Pate heißt, man bekommt einen erfahrenen Schiedsrichter zur Seite gestellt, der einen zu den ersten Spielen begleitet, mit Rat und Tat zur Seite steht, unterstützt, pusht, fördert, kritisiert. So ist das,
genau.
Oder?
Genau. Also damals war es noch nicht ganz so professionell, wie es heute ist. Mhm. Da war das mehr, okay, du kommst auf den ersten Spiel mit, zeigst hier, so lockst du dich ins DFB-Net ein. So Pfeifen wusste man ja, aber das außenrum DFB-Bericht machen, Spielern quatschen, Trainer quatschen, solche Sachen, da wurde man unterstützt. Und dann war bei mir, glaube ich, 2 Spiele und dann wurde man quasi ins freie Fußballleben entlassen. Heutzutage ist es ein bisschen professioneller gestalten, schon, dass man sich auch ein bisschen zwischenmenschlich mehr kennenlernt und wird auch alles mehr zusammengetragen, dass man da die Förderung ein bisschen aktiver betreibt.
Hast du dann parallel weiter Fußball gespielt oder hast du dich dann sofort auf deine Schiedsrichterkarriere konzentriert?
Ich habe zu dem Zeitpunkt noch parallel Fußball weitergespielt.
Ja. Bekommt man, wenn man so einen Schiedsrichterlehrgang mal mitgemacht hat und dann selber spielt, anderes Verständnis für den Job des Schiedsrichters?
Auf jeden Fall. Also man bekommt eine komplett andere Perspektive. Also es ist auch heute, wenn ich Fußball gucke, egal, sei es Bundesliga, sei es Regionalliga, egal wo, man hat immer so ein, man hat mehr den Blick, nicht wo es, die Spieler sind ja meist so, okay, wo ist der Ball, wo sind meine Mitspieler und so läuft's und wo muss ich vielleicht hinlaufen, in welcher Raum ist frei, und als Schiedsrichter guckt man mehr, man beobachtet mehr und sagt sich, okay, man denkt einen Schritt weiter, sage ich mal, man denkt schon, okay, alles klar, jetzt kommt der Ball zu dem, der spielt den da wieder hin und dann könnte man ja schon sich in eine andere Richtung bewegen, dass man vielleicht schon den nächsten Schritt antizipieren kann. Also das ist so, glaube ich, das Größte, was man als Schiedsrichter denn anders macht.
Ja.
Dass man nicht so, man ist nicht so ballfokussiert, sondern man guckt auch mehr, wo bilden sich Pärchen und mehr den ganzen Platz im Blick.
Hast du dein Verhalten gegenüber Schiedsrichtern, dann nachdem du diesen Schiedsrichterschein gemacht hast und auch weiter gespielt hast, ändern müssen oder geändert, oder war das gar nicht notwendig? Warst du vorher auch eigentlich ein fairer und friedlicher Zeitgenosse auf dem Fußballplatz?
Also ich würde schon sagen, ich war immer gut fair. Ist das Einzige, was schlimmer wurde, ist das Meckern.
Ja.
Weil ich dann natürlich über die Regeln auch gut Bescheid wusste und dann gab es auch, ich glaube, ein paar gelbe Karten, die ich dann nochmal bekommen habe als Spieler, weil ich dann derjenige war, der dann bei irgendwelchen Entscheidungen gesagt hat, ach nee, aber ist doch so und du musst doch das und das beachten.
Also du hast also als Schiedsrichter deinen Kollegen quasi gesagt, ich bin zwar jetzt Spieler, aber ich
genau,
erzähl dir mal eben, wie es wirklich geht.
Da am Anfang kannte ich natürlich auch noch nicht so viele Leute. Heutzutage ist es auch, wenn man im Kreis unterwegs ist, man kennt ja jetzt mittlerweile gerade Ansätze, da kennt man sowieso jeden nicht mehr so, aber am Anfang war es noch schon so, in den ersten Spielen, da hat man dann schon immer seinen Senf dazugegeben. Ja.
Und die Schiedsrichter haben gesagt, komm.
Die haben natürlich gesagt, nö, du nicht.
War für dich schon relativ schnell klar, dass du als Schiedsrichter auch gewisse Ambitionen verfolgst? Denn du bist ja mittlerweile Landesliga, das können wir gleich nochmal erklären, wie man da so hinkommt. Oder hast du erstmal gesagt, ich fange mal so an und guck mal, was dabei rumkommt?
Also es war tatsächlich nie so, dass ich da überhaupt irgendwie aufschwenken könnte. Den Gedanken hatte ich nie beim Lehrgang. Ich hatte das erste Mal Berührung damit, dass ich danach dann einen Schiedsrichterkollegen kennengelernt habe, der da mir erzählt hat, er möchte mal in die dritte Liga aufsteigen und das war so der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, ja, dritte Liga, ja, ist ja schon ein Profibereich, könnte man ja so sagen. Aber ansonsten war da eigentlich nie so, dass ich da jetzt reingegangen bin und gesagt habe, oh, hier, ich bin zu schlecht beim Fußballspielen, ich versuch's jetzt mal hier. Also das war nicht der Fall, nee.
Wie steigt man denn dann auf? Also hast dann angefangen mit B-Juniorinnen, dann ja irgendwann auch mal Erwachsene-Spiele geleitet.
Ja.
Ich nehme an, erstmal in der, was ist das, Kreisliga unten angefangen?
In der zweiten Kreisklasse.
Zweite Kreisklasse.
War zu dem Zeitpunkt das Niedrigste, was wir hatten. Das allerdings auch erst mit 16.
Aha.
Also mit 16 dann erstes Männerspiel gehabt. Und dann steigt man sukzessiv auf. Also ist am Ende entscheidend, dass immer im Kreis, logischerweise der Kreisvorstand, der dann zusammen tagt und sich sagt, okay, da gibt es Beobachtungsergebnisse, da gibt es dann natürlich auch, wie stellt man sich so an, wie oft ist man bei Lehrabenden, wie läuft es im Hausregeltraining, also da wird schon sehr umfangreich geguckt, wer als Gesamtperson wie gut ist und danach wird dann entschieden, wer aufsteigt und wer nicht.
Wie ist das denn so, wenn man dann als 16-Jähriger ein Erwachsenenspiel pfeift? Bringen einem die Spieler dann auch den nötigen Respekt entgegen? Man, die sehen ja auch, der hat noch nicht mal einen Führerschein, aber will jetzt hier ein Spiel leiten.
So und so, sage ich mal. Also es gab die einen oder anderen Spieler, die natürlich gesehen haben, okay, hier ist jetzt ein ziemlich Jungscher, der muss ja irgendwie nicht schlecht sein, sage ich mal. Aber es gab natürlich auch den Großteil, da muss man sich durchsetzen, da muss man Wege finden, dass man auch gerade akzeptiert wird. Das ist natürlich ein Riesenthema, gerade als Schiedsrichter, wenn man dann auch Entscheidungen durchziehen muss. Und ich glaube, das ist so die größte Schwierigkeit, die man da natürlich finden muss. Wie kommuniziert man mit den Spielern, weil teilweise dann auch die Spieler viel älter sind als man selbst. Genau, das sind, glaube ich, so die größten Hürden, ja.
Aber scheinbar hast du dich ja ganz gut da eingefunden, ne, in dieser Welt.
Ja, also es hat mir auch Spaß gemacht. Also kommunizieren, Entscheidungen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dieses Umgehen mit Menschen, sage ich mal, dass man da dann auch sagt, auch mal in besonderen Situationen, wo man jetzt vielleicht nicht einfach sagen kann, oh nee, du bist mir jetzt zu doof, ich drehe mich jetzt um und gehe nach Hause, dass man da dann auch lernt, mit umzugehen und sich durchzusetzen, genau. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht und dadurch lief das ja.
Das wollte ich gerade fragen, was lernt man als Schiedsrichter für die anderen Teile des Lebens? Man da was mit?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, gerade wenn man so jung anfängt, lernt man unheimlich zu kommunizieren. Wie spricht man jemanden an? Man lernt Leute, also man lernt Menschen kennen, die Menschenkenntnisse. Wann kann man wen vielleicht auch mal, ich sag mal, ein paar speziellere Fragen stellen oder wenn es auch mal jemandem schlecht geht, man lernt zu beobachten und bekommt so ein Gespür für, wie sind Menschen gerade drauf und wie kommt man vielleicht besser an sie ran. Solche Sachen und also Kommunikationsfähigkeit, würde ich schon sagen, ist so das größte Learning, was man da mitnehmen kann.
Seit wann pfeifst du jetzt Landesliga?
Ich bin jetzt, das war jetzt meine zweite Saison Landesliga.
Mhm. Ja. Und Ziel Brandenburg-Liga?
Auf jeden Fall, ja. Also das steht. Mal gucken, ob es dieses Jahr was wird. Das wird jetzt im Mai, wird das entschieden denn vom Land. Und mal gucken, ja.
Noch weitergehende Ziele? Dann käme Oberliga. Dann sind wir schon in einem Bereich, sag ich mal so, semi-professionell.
Auf jeden Fall. Also ist schon alles sehr interessant. Also ich bin nicht abgeneigt. Allerdings würde ich auch sagen, dass ich auch selbst viel jetzt in den letzten Jahren dazugelernt habe, gerade auch durch den B-Kader, wo ich drin war. Da bekommt man auch so ein Gespür für, was braucht man, was muss man tun, um, sag ich mal, höherklassig zu pfeifen. Und also ich würde schon sagen, ich würde mich nicht beschweren, aber ich würde jetzt, also es ist jetzt nicht mein Ein- und Alles-Ziel, dass ich jetzt alles in meinem Leben umkremple, um dahin zu kommen.
Wie bist du denn zu dem Verein gekommen, bei dem du dein erstes amtliches Spiel geführt hast, zur Eintracht?
Das war tatsächlich, weil in Bestensee war bei mir, ich war ja dann, weil 10 Jahre war ich in Bestensee, zuvor als Spieler, dann als Schiedsrichter. Und das war selbst bei mir so eine Thematik, wo ich gesagt habe, oh, ich würde jetzt gerne mal was anderes ausprobieren, was Neues. Genau, und dann habe ich mich auf die Suche begeben, was gibt es denn so für Vereine? Habe das auch eher so im Kleinen, weil ich ja schon mitbekommen habe, okay, gerade Schiedsrichter werden ja sehr gesucht unter den Vereinen. Hatte dann so 2, 3 Vereine in einer engeren Auswahl. Habe mich dann damals noch mit Andreas Wawczyniak zusammengesetzt. Und ich habe mal Zeuthen, war mir da sowieso schon wohlgesonnen, weil man kannte den Verein natürlich von klein auf, auch schon in der Kreisliga damals, G-Union, immer gegeneinander gespielt, Hallenturniere, war immer präsent. Das war dann damals, was ich so gehört habe, wie das so läuft, auch, dass das, sage ich mal, alles noch nicht so großräumig ist. Das war mir halt wichtig, dass man nicht vergessen wird oder so, ja, okay, hier, wir haben da wen, aber eigentlich ist der uns auch egal, das wollte ich eben nicht. Und das hat mir damals Andreas gut verkauft. Ich kann es auch bestätigen, also muss man auch sagen, ich bin total zufrieden und deswegen bin ich hier, ja.
Wann bist du dann zu uns gekommen, wann war das?
Das wurde, ich glaube, 2022 okay. Muss das gewesen sein.
Ja. Ja.
Also die Saison 2022, also 21, 22, das war meine erste Saison bei Mist auf Zeuthen.
So mitten in der Corona-Zeit war das.
Ja, müsste genau. Ja, ja. Das war mittendrin, ja.
Schiedsrichter haben ja diese Besonderheit, sie sind immer auswärts unterwegs. Sie haben immer Auswärtsspiele. Also ja, ein Fußballer, ein Trainer, der ist hier auf dem Platz mal zum Training. Die haben hier alle 2 Wochen ein Heimspiel. Ein Schiedsrichter hat immer ein Auswärtsspiel.
Ja, richtig.
Fehlt ja manchmal so, dann auch so diese Möglichkeit, also du kannst ja zu jedem Spiel von uns kommen, das ist ja alles kein Problem, aber auch mal so bei uns aktiv zu sein, auch als Schiedsrichter, oder sagst du, ach, ich brauche einfach einen Verein und ich möchte da gut mich betreut fühlen und wichtig ist, dass ich da als Schiedsrichter weiterkomme?
Also ja, ich sag mal jetzt, gerade auch mit den Spielern von Mirsdorf Zeuthen bin ich natürlich jetzt nicht ganz so eng verwurzelt, wie jetzt, sag ich mal, mit Bestensee. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich da aufgewachsen bin und auch aus der Ecke immer noch komme. Ja, also ist natürlich immer schwierig, mit mal zum Spiel zu gucken, weil man hat ja selbst meist zu den Zeiten ein Spiel. Vielleicht durchaus mal anzugucken. Ich war auch mal bei einem Testspiel, war ich mal an der Linie. Das geht ja dann auch im eigenen Verein, dass man bei Testspielen auch selbst pfeifen kann, an der Linie sein kann. Aber ansonsten, glaube ich, ist das, man gewöhnt sich dran, dass man immer auswärts unterwegs ist, ja.
Bist du kein Mensch fürs Vereinsleben oder fehlt dir das gar nicht? So, das geht ja ein Stück weit auch verloren dadurch. So, wenn man selber immer unterwegs ist, während dann auf dem Platz des Vereins, dem man angehört, gerade gespielt wird und was los ist.
Also, das ist schon richtig. Man bekommt natürlich nicht ganz so viel mit, weil ist ja immer unterwegs. Man hat auch so ja eigentlich nicht wirklich viel mit dem Verein zu tun. Aber ich sag mal, bei mir ist es auch so dem Leben angepasst, dass ich auch sage, okay, ich bin jetzt in der Ausbildung, habe mein Abitur gemacht und Freunde, Familie, das ist natürlich auch so ein Riesenpunkt. Und da ist es dann meist zeitlich schwierig, dass man da dann sagt, okay, wenn man jetzt für alle irgendwie Zeit haben möchte, dann muss irgendwas leider ein bisschen weniger Zeit bekommen. Und da bin ich dann schon so, dass ich sage, ich bin am Wochenende total viel mit dem Fußball durchs Pfeifen unterwegs, unter der Woche Ansetzer, und dann hat man ja doch nochmal die ein oder andere Videokonferenz oder mal hier ein Online-Modul oder ein Hausregeltraining. Und das ist dann meist bei mir so, wo ich dann sage, okay, jetzt, wenn dann mal ein freier Tag ist oder eine freie Minute, dann doch lieber mal was nicht mit dem Fußball zu tun hat.
Musst du auch Sport treiben, um eine gewisse Fitness zu haben, denn je höher du spielst, desto schneller ist das Spiel. Ich denke, dann wird auch mehr gelaufen, dann geht's mehr hin und her. Machst du da was?
Auf jeden Fall. Mittlerweile nicht mehr so aktiv. Also gerade in der Zeit, wo ich im B-Kader war, bin ich dann doch regelmäßig laufen gegangen. Kraftsport, nicht im Sinne von, ich gehe ins Fitnessstudio und pumpt da die 120 Kilo, Hauptsache schwer, also dann doch mehr Richtung Athletik, dass man da sich sagt, man möchte fit sein, man möchte mithalten. Ja, also ich glaube, so eine gewisse Grundfitness sollte man haben.
Wichtig.
Ja, auch selbst, also ich mache jetzt aktuell, ich war vorhin beim Schwimmen, genau, also das versuche ich eigentlich so einzubinden, dass man so einmal in der Woche eine Stunde schwimmen geht, da ein paar Bahnen zieht, ja, Krafttraining, sag ich mal so. Immer auch, wie es zeitlich natürlich passt. Mal 2-mal die Woche, mal 3-mal die Woche, wie es sich anbietet, ja.
man muss ja nichts schönreden. Es gibt ja auch im Schiedsrichterleben Schattenseiten. Also es gibt, es gibt die, womöglich hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass Schiedsrichter angepöbelt werden, aber also auch gewaltsam attackiert werden. Das gibt's ja auch, also traurige Beispiele. Hast du da schon negative Erfahrungen sammeln müssen?
Also mit Angriffen direkt nicht. Also da kann ich hier dreimal Holz.
Ja.
Na, alles gut. Das nur nicht, aber pöbeln, also ist natürlich immer so eine Definitionsfrage. Also ich erkläre es immer gerne damit, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der keine Ahnung von Fußball hat und der mich dann fragt, oh, wirst du denn da auch mal beleidigt oder wie ist denn das? Sind die nett zu dir? Da bin ich dann so, wo ich sage, naja, also für mich ist es eigentlich schon zum Standard geworden, dass man eigentlich wirklich jedes Wochenende beleidigt wird. Also es ist, so doof es klingt, das ist irgendwie die Gewohnheit. Also es ist auch komisch. Es gibt ja auch manchmal Spiele, die sind wirklich super ruhig. Und da merke ich dann persönlich auch selbst, dass man so ein bisschen, also nicht ausgelastet würde ich es nicht bezeichnen, weil man freut sich natürlich. Aber man merkt, man muss sich viel weniger anstrengen. Es ist viel, der Kopf ist viel freier. Ja. Dass man da dann auch wirklich mit mehr Spaß durchgeht und nicht so angespannt ist.
Ja. Gab es schon mal einen Moment, wo du dachtest, ey, eigentlich muss ich mir das eh antun?
Ja, auf jeden Fall. Also gab schon 2-3 Spiele, auch gerade so die Corona-Zeit war natürlich, also es war, als es wieder ein bisschen gelockert wurde, da gab es dann schon wieder Spiele. Allerdings noch nicht. Also da gab es diese ganzen Lehrabende noch gar nicht. Die hatten wir im Kreis nicht, weil man halt keine großen Veranstaltungen machen durfte mit vielen Personen. Spiele gab es komischerweise. Also ich kann es mir auch selbst nicht so richtig erklären, wieso das damals so war, aber irgendwie war es so. Und das war so eine Zeit, wo ich sage, man hatte den Austausch nicht. Ich habe viel Kreisklasse, viel Kreisliga gepfiffen, also auch immer alleine. Und da hat man sich dann schon so gefragt, man kommt als ambitionierter 16-, 17-Jähriger da an, möchte sein Spiel bestmöglich leiten. Und dann wird man natürlich weder ernst genommen, noch wird die Energie natürlich nicht wiedergegeben, wenn man da hinkommt und sagt, ey, ich will heute hier ein Spiel abreißen, ich möchte hier auf dem Kreisligaplatz heute 10 Kilometer rennen. Und die Spieler sind dann so, dass sie sich sagen, mach du doch, aber wir nicht. Und das pusht einen natürlich nicht. Also das war dann schon so eine Zeit, wo ich gesagt habe, boah, finde ich jetzt nicht so cool. Aber das war auch mehr sportlich gesehen. Aber so Fairness, dass mich mal angegangen ist, eigentlich eher weniger. Nee. Also da bin ich immer gut durchgekommen.
Aber willst du für dich so ein Spiel auf, dass du also nach Hause fährst, vielleicht auf der Rückfahrt, wenn es ein weiter Weg ist, und sagst, ah, da heute nicht meinen besten Tag gehabt oder heute schwieriges Spiel, aber alles in allem gut durchgekommen?
Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich fast die Regel, würde ich sagen. Also, dass man da dann doch ein Spiel, wenn es dann mal her dazugeht oder auch ein paar Situationen, ist es, am Ende sind wir auch Menschen, wir Schiedsrichter, wir machen auch Fehler. Und auch wenn man dann auf dem Platz natürlich nach das ausstrahlt, das alles super, alles top und so muss es sein, denkt man natürlich trotzdem drüber nach. Ich bin da auch einer, ich bin da ehrlich, also ich mag das nicht, hochnäsig zu sein. Ich sag dann auch mal, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, sorry. Dadurch geht's, glaube ich, weil ich halt das nicht so mit mir trage, sondern auch dann ganz ehrlich zu Spielern, zu Trainern, zu wem auch immer bin, dass ich dann sage, ja, heute war nicht mein bester Tag. Sowas muss es auch geben, ja.
Schleppst du das dann länger mit dir rum? Also so wie vielleicht ein Stürmer sagt, Mensch, ey, den hätte ich reinmachen müssen, dann hätten wir wenigstens unentschieden gespielt oder gewonnen. Und vielleicht dann nochmal am Sonntag oder Montag nach dem Spiel noch sich drüber ärgert. Schleppst du dann sowas auch noch mit dir rum am Sonntag, Montag nach einem Spiel, dass du sagst, oh Mann, das, da habe ich vielleicht auch spielentscheidenden Fehler gemacht?
Ah, das sind dann meist schon doch ein bisschen härtere Sachen, wo dann wirklich irgendwelche sehr dollen Entscheidungen gefallen sind, die auch strittig sind. Dann schon mal, mittlerweile kommt man besser mit klar, aber so in der Anfangszeit, wo ich gerade in die Kreisoberliga aufgestiegen bin, bin ich ja mit 17 damals noch, damals, so lange ist jetzt noch nicht, aber das war dann schon so, wo ich mir dann doch ein paar Gedanken gemacht habe, ja.
Wie arbeitet man sowas auf? Du hast ja gesagt, du hast nicht immer einen Paten dabei. Machst du das mit dir selber oder hast du dann Ansprechpartner bei den Schiedsrichtern, wo du sagst, mit dem rede ich mal darüber?
Also viel mit mir selbst, ja. Aber man hat auch Kollegen, mit denen man sich gut versteht und mit denen unterhält man sich dann auch mal, weil gerade bei einer längeren Fahrt mal zu irgendeinem Spiel oder man trifft sich schon mal jemanden im Supermarkt getroffen und dann mal über solche Situationen gesprochen. Also ist manchmal ganz verrückt. Da wertet man sowas aus. Ich habe auch ein paar Kumpels, die spielen natürlich auch Fußball und mit denen wertet man sowas dann natürlich auch aus, wo man dann sagt, okay, man sitzt jetzt mal zusammen irgendwo abends am Lagerfeuer oder so und dann unterhält man sich auch mal über sowas und sagt dann, okay, hier, so sind meine Gedanken dazu, wie siehst du das? Und ist manchmal auch ganz entspannt, ja.
Hast du ein Vorbild als Schiedsrichter?
Tatsächlich nicht, nee. Also ich wüsste jetzt keinen aus dem Stegreif, wo ich sage, dem eifere ich nach. Nee.
Du hast es eben schon mal so angedeutet, wenn du ein Fußballspiel guckst, jetzt so einfach als Zuschauer, als Fußballfan, als Fußballliebhaber im Fernsehen oder von mir aus auch so im Stadion, hast du da wirklich das gesamte Spiel im Blick oder guckst du immer noch einen Tick mehr auf den Schiedsrichter? Wie reagiert er jetzt? Was macht er jetzt? Wie pfeift er jetzt? Wie kommuniziert er mit den Schiedsrichtern?
Ich glaube tatsächlich, es ist deutlich so, dass ich sage, ich gucke viel mehr auf den Schiedsrichter. Also wenn nicht, ich gucke wahrscheinlich mehr auf den Schiedsrichter, als dass ich das Spiel wirklich verfolge. Also das ist tatsächlich ganz komisch und ich weiß auch gar nicht, wieso ich das mache, aber irgendwie ist es dann doch mal interessant zu sehen, weil man sich dann auch selbst sagt, okay, wo ich würde jetzt vielleicht in der Situation da lang laufen und dann guck mal, wieso läuft denn der jetzt da lang? Ja. Da guckt sich sowas natürlich an. So eine Sache, ja doch, da guckt man dann schon drauf. Ja.
Schiedsrichter haben ja auf allen Plätzen freien Eintritt.
Ja.
Nutzt du das?
Also in Deutschland.
In Deutschland, klar.
Genau,
ja.
Genau.
Also wir reden jetzt von Bundesliga bis runter.
Richtig.
Zweite Kreisklasse.
Also es ist bei dem einen oder anderen Verein ein bisschen schwerer. Ich selbst nehme ich immer als Vergleich dafür. Ich war mal bei Hertha BSC, bei der zweiten Mannschaft. Auch ganz spontan, weil ich gerade in der Ecke da oben war. Und habe ich mir gedacht, ach komm, war auch unter der Woche, guckst du einfach mal das Spiel an. Und wer den Platz da kennt beim Amateurstadion, da muss man erstmal, wenn man vorne parkt, vor dem Eingang an der Schranke, da muss man erstmal einmal quer über das ganze Gelände laufen. Und da bin ich tatsächlich gejoggt, weil ich wollte den Anpfiff ja schaffen und ich war spät dran. Dann haben die mir da verklickert, dass man da sich vorher anmelden muss. Und das war so ein Ding, wo ich auch sage, das kannte ich gar nicht. Also selbst bei Union Berlin ist das eigentlich so, dass man da Schiedsrichterkarten hat. Da geht man hin und sagt sich, hier, okay, Feuer frei. Und da war es tatsächlich so, dass ich sagte, okay, da konnte ich mich dann noch auf ein ermäßigtes Ticket einigen. Aber da muss man vorher das beantragen. Aber ist auch, glaube ich, so ein Sonderfall. Ansonsten, ja klar, auf Landesebene, dass man da dann schon nochmal das ein oder andere Spiel mal guckt. Aber auch da muss ich sagen, ich pfeife mehr selbst, als ich zugucke. Rein zeitlich klingt ich einmal war ich bei Cottbus, durch ein Spiel in Peitz und dann auf dem Rückweg war Cottbus gegen BSC.
Hast du gleich mitgenommen?
Genau, so einfach mal vorbeigefahren, haben gedacht, okay, hier komm. Das war auch ganz cool, ja.
Was würdest du einem jungen Menschen an Argumenten mit an die Hand geben, um ihn davon zu überzeugen, dass Schiedsrichter eine ganz schöne Aufgabe ist, der man ruhig mal nachkommen kann?
Ich würde, also interessante Frage, ich würde da auf jeden Fall sagen, die Kommunikationsfähigkeit. Also das ist so wirklich das, wo ich sage, das bringt mich auch so im kompletten Leben, muss man einfach sagen. Also nicht nur fußballtechnisch, sondern auch arbeitstechnisch, logischerweise, weil man ja Menschen ganz anders einschätzen kann. Man lernt auch mal in Situationen klar, strukturiert und gezielt zu kommunizieren, wo vielleicht die Lage hitzig ist. Also auch, ich sag mal, auch so doof es klingt, bei mir ist es auch in Notfällen so, wenn jetzt mal irgendwas passiert und gerade dieser klassische Fall, alles fällt umeinander in Trümmern nieder und man weiß gar nicht, was losgeht, dann schafft man es dadurch doch irgendwie den kühlen Kopf zu behalten. Weil man da, also mir geht's zumindest so, dass ich da sage, da kann ich ruhig bleiben, ja.
Bin ja Journalist und in der Redaktion kommen relativ regelmäßig Bundesliga-Schiedsrichter zu Besuch bei uns, so alle ein, zwei Jahre. Da geht es unter anderem um neue Regeln dann mal, die mal zu erklären. Aber was mir immer wieder auffällt, die sind Bundesliga-Schiedsrichter dann, zweite Liga, die sind schon richtig cool und abgebrüht. Und ich denke mir, klar, wer vor 80.000 in Dortmund pfeift, den machen jetzt diese 30, 40 Journalisten, stecken die locker weg. Ja, zumal sie sich ja auch, das ist ja euer großer Vorteil, in Sachen Regeln so absolut sicher fühlen und genau wissen, die sind's nicht. Ja. Das muss man ja auch sagen. Ja. Also jeder, der hier auf dem Platz Zuschauer ist und nicht amtlicher Schiedsrichter ist, der ist ja niemals regeltechnisch so fit wie ihr.
In den meisten Fällen nicht, nee.
So, und wenn man, das ist ja dann auch, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, sich mal so einen dann vorknüpft, der da so ein bisschen komische Anmerkungen gegenüber dem Schiedsrichter macht und sagt, weißt du wirklich, worum es hier geht, was ich hier gepfiffen habe und wie die Regeln sind. Ich glaube, da würden ja 98% sagen, kann ich dir nicht genau erklären. Die haben da ja mega Vorteile. Und das glaube ich, finde ich auch, dass das Schiedsrichter auch auszeichnet. Und wahrscheinlich ein Stück weit müssen sie es mitbringen. Aber sie nähern dann auch diese Coolness und diese Art zu kommunizieren, die Nerven zu bewahren, die Ruhe zu bewahren, die Übersicht zu bewahren. Ich glaube, das kann man über diese Aufgabe schon lernen.
Das stimmt, ja. Da hast du recht.
Wir haben schon erfahren, dass an diesem Wochenende, wo du nicht pfeifst, weil dein Onkel Geburtstag hat, was machst du denn sonst, wenn du nicht in Sachen Schiedsrichterei unterwegs bist?
Am Wochenende ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn so ein klassisches Wochenende besteht ja mittlerweile. Man muss ja wirklich sagen, die letzten 4-5 Jahre ist ja der absolute Standard. Ja. Jedes Wochenende, Samstag, Sonntag unterwegs. Und ansonsten, wenn Zeit ist, danach mache ich dann meist am Samstagabend was mit Freunden, dass man dann da sagt, man kommt dann zurück und dann trifft man sich noch und man fährt mal nach Berlin oder geht noch eine Runde Motorrad fahren. So eine Sachen, ja, geht mal vielleicht auch Billard spielen, sowas. Mhm.
Du bist Motorradfahrer.
Ja, richtig.
Richtig,
habe ich mich geoutet.
was fährst du für ein Motorrad?
Ich fahre eine KTM.
Okay.
Und noch insolvent, ja.
Was heißt insolvent?
Na, die Firma, die ist insolvent gegangen, richtig.
Okay. Sind das diese Geländemaschinen? Oder sind das...
Die KTM hat auch Geländemaschinen, aber ich habe eine Straßenmaschine, Duke ist das.
Was bringt die Spitze?
Also ich bin sie noch nicht ganz, ganz ausgefahren. Die ist tatsächlich noch relativ neu. Die habe ich mir jetzt, also nicht die Maschine an sich, sondern ich habe sie mir jetzt neu zugelegt. Ja. Also schnellste, was ich jetzt bisher gefahren bin, waren knapp 250.
Ey.
Das war...
Echt?
Ja. Das war... Aber mehr, also ich denke, viel mehr wird auch nicht mehr kommen. Vielleicht 255, aber in dem Dreh, ja. Also falls man mal spät dran ist zu dem Spiel, dann... Kann man mit der mal gut Zeit aufholen.
Kannst du damit auch zum Spiel?
Ja, tatsächlich. Jetzt schon zu zwei Spielen, ja.
Und hast du da nicht Angst? Also 250 auf so einem dann doch schmalen Bock ohne Knautschzone so richtig?
Ja, ich würde sagen, Angst nicht. Also Respekt auf jeden Fall. Man sagt sich da schon auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht keinen Spaß. Also wer eine KTM View kennt, das ist Naked Bike mäßig, also da hat man kein Windschild vorne dran. Also
okay.
Da ist bei 250 ist da nicht, dass man sagt, oh, jetzt macht das Spaß, sondern ist mehr so ein, boah, ich halte mich mal fest und bleib dran. Aber die Beschleunigung ist ja so das bei Motorradfahren, wo man sagt, das macht schon, also es sind schon coole Emotionen, es sind schon sehr schöne Emotionen.
Also bist du Adrenalin schießt ja schon durch den Körper.
Auf jeden Fall.
Bist du denn ansonsten mehr so ein Cruiser, der so ein bisschen so kurvenreiche Strecken liebt und dann so ein bisschen im Frühling durch die Wälder fährt oder schon einer, der gerne Speed gibt?
Also Geschwindigkeit macht natürlich Spaß. Das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, macht keinen Spaß. Es ist die Mischung, sage ich mal. Man Schnellfahren macht logischerweise auch Spaß, aber man darf nicht vergessen, es ist der Straßenverkehr. Also kann natürlich nicht komplett übertreiben. Und wir haben hier leider in unserer Region wenig Rennstrecken und wir haben auch nicht so die brutalen Kurven. Aber dafür habe ich jetzt zumindest geplant, auch im Mai, muss ich auch sagen, da bin ich tatsächlich auch drei Wochenenden nicht im Einsatz.
Aha.
Ich weiß noch gar nicht, wie das wird.
Ja.
Weil das ist mir, glaube ich, seit 5 Jahren gar nicht passiert.
Okay.
Bin ich dann an drei Wochenenden nacheinander im Motorradurlaub, könnte man sagen. Also dann da auch quer einmal in Harz, nach Tschechien und nach Italien.
Mit Kumpels.
Genau, mit Kumpels.
Alles Motorradfahrer?
Bei dem Italien-Österreich-Trip ist auch ein Autofahrer dabei.
Der so das Gepäck mitschleppt.
Genau, Safety Car.
Ja. Guckst du auch Motorradrennen im Fernsehen oder sowas?
Selten. Nur wenn es läuft, ja. Sag ich mal. Oder wenn man mal wirklich sehr viel Langeweile hat, was aber in der Regel nicht vorkommt.
Gibt es so eine, ich bin überhaupt nicht motorradaffin, aber gibt es so eine Traummaschine, so wie, keine Ahnung, ein Autofahrer vielleicht einen Porsche haben will oder Mercedes, so und so. Gibt es für einen Motorradfahrer wie dich so eine Traummaschine, wo du sagst, ein bisschen teuer, aber darauf pfeife ich mal hin, ich kriege auch ein bisschen Geld für die Pfeiferei.
Bei der einen oder anderen muss man ein paar Spiele pfeifen. Ja. Ich habe mir jetzt eine KTM 98 R geholt. Würde dir jetzt nicht sagen.
Nee, überhaupt nicht.
Aber. Ist 121 PS, also ist schon...
Mehr als mein Auto.
Ist so... ja, das kann passieren. Ich weiß gar nicht, also wirklich Traummaschine. Also ich habe jetzt natürlich auch überlegt, was könnte man sich holen. Aber da ist auch mal die Frage... klar gibt es große, irgendwelche Tausender, die dann auch 300 fahren. Ich würde es gerne mal machen, bin ich ehrlich. Aber so selbst so eine Kiste holen, ist, glaube ich, bei mir mehr, wo ich sage, dann lieber doch was nicht so teuer ist, was aber den Spaß rüberbringt und vielleicht auch ein bisschen weniger Leistung. Mhm. Also ich wüsste jetzt gar nicht, aktuell habe ich keine, würde ich schon sagen, mit der, die ich jetzt habe, bin ich sehr zufrieden.
Und wenn man dann so Motorradurlaub macht, fährt man dann so von, keine Ahnung, von Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt oder macht dann irgendwie so eine Basisstation und fährt dann so ein bisschen durch die vielleicht dann schöne Landschaft, irgendwo Italien oder Tschechien oder so?
Also wir haben jetzt bei dem Österreich-Urlaub, weil mein einer Kumpel, der hat da 7 Jahre gelebt und hat da auch Familie und das ist dann für uns sehr passend, sage ich mal, dass man dann dahin fährt und das wird dann die Basis, sage ich mal, wie du es jetzt gerade genannt hast. Also da werden dann, also wir fahren noch nicht komplett mit Motorrad von hier, wir laden die hier in Transporter ein.
Ach so, okay.
Und werden dann da quasi das Auto abstellen und schlafen dann da auch und dass wir dann auch, während wir da dann fahren, nicht mit dem Gepäck rumfahren müssen.
Okay.
Aber gibt auch andere Urlaube nach Tschechien zum Beispiel, da fährt man dann Motorrad hin und da wechseln wir auch das Hotel, ja.
Dann Österreich schön Serpentinen rauf und runter fahren.
Das hoffe ich,
ja. Schön sein, glaube ich.
Da freue ich mich schon drauf, ja.
Ja.
Also habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, mit Motorrad da in der Ecke mal zu fahren, mit Auto schon, aber mit Motorrad noch nicht. Also mit Premiere diesen Mai.
Habe ich noch nie erlebt bei uns, dass ein Schiedsrichter mit dem Motorrad angekommen ist. Was sagen denn die Vereine, wenn du da vorfährst mit deiner KTM?
Boah, also... bisher konnte es nur Falkensee und Wernsdorf, die haben es nur gesehen. Also ich glaube, es ist auch immer so, gibt viele, die interessieren sich gar nicht dafür, die laufen da vorbei, aber jetzt in Wernsdorf zum Beispiel, da war auch der Trainer von Selo, der also von der Gastmannschaft, der war auch dabei und der meinte dann auch, oh, ich hab ja gesehen, hier, du kamst mit der KTM vorhin und er freut sich auch schon, dann ab dem 1. April Motorrad zu fahren. Also da hat man sich dann auch so ein bisschen getroffen, selbe Interesse logischerweise.
Ja,
aber ansonsten ist, glaube ich, also es ist den meisten Spielern relativ egal. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwie irgendwas in den Köpfen passiert, dass die dann vielleicht sagen, oh hier, nee, der ist anders drauf oder Dinge nicht. Nee.
Wernsdorf gegen Selo, das war doch vor kurzem.
Das war
freitagsabends,
ja,
ne?
Richtig.
Ja, da warst du Assistent dann.
Da war ich Assistent, ne? Genau.
Ja. Ist ja auch ein schöner Weg dann mal mit einem Beteiligten, also in dem Fall mit dem Trainer mal ins Gespräch zu kommen über ein ganz anderes Thema.
Genau.
Muss auch nicht schlecht sein.
Ist auch tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch, wenn man sich sonst immer nur über Fußball unterhält und dann unterhält man sich mal über ein Thema, was nun gar nicht mit Fußball zu tun hat, dann ist es auch ungewohnt, aber ist auch immer cool. Also, weil da doch ja jeder auf dem Fußballplatz so ein bisschen in dieser Welt ist und das reißt ihn dann nochmal so ein bisschen raus und ist zwischenmenschlich sehr cool.
Wernsdorf freitagsabends, das ist schon ein schönes Pflaster da.
War sehr cool, ja.
Tolle Atmosphäre, eigentlich so kleiner, enger Platz,
ja.
und ein bisschen Flutlicht, das hat schon was. Ne?
Das war cool, ja. muss man sagen.
Gibt es so eine Lieblingsanlage, wo du gerne bist, gerne fährst, weil es einfach eine schöne Atmosphäre da ist? Oder darfst du das gar nicht sagen?
Ah, na doch, ich denke, das ist schon sagbar. Also ich direkt, was mir so in den Kopf schießt, wäre jetzt erstmal Krischow.
Okay.
Also es ist ja auch in der Landesliga vertreten.
Krefeld 2.
Genau. Und da hatte ich tatsächlich schon oft das Glück, dass wenn ich bei der zweiten Mannschaft war, dass dann davor die erste Mannschaft gespielt hat. Und dann ist natürlich da richtig, da kommt man denn schon an. Und die sind da auch mega freundlich, muss man echt sagen. Da in Krefeld, die kümmern sich auch sehr gut um die Schiedsrichtergäste, nenne ich sie jetzt mal. Und das ist dann eigentlich so ganz cool, wenn man da irgend so ein Vorspiel hat und dann da ankommt, da ist dann schön Stimmung und das ist cool, ja.
Du bist dann auch schon einer, der gerne lieber vor 200 Leuten pfeift als vor 20.
Ich würde schon sagen, ja. Also es gibt auch mal Spiele, wo man sich denkt, oh, heute mache ich mir einen ganz entspannten und nicht viel los und man pfeift so sein Spiel vor sich hin, aber ja, es macht schon Spaß. Also ich glaube, man blendet es sehr aus, aber es ist schon schöner. Ich denke, ich geht auch jedem Fußballer so, wenn man im Hintergrund dieses Feeling hat, wenn da eine Pauke schlägt oder die Zuschauer jubeln, das ist natürlich atmosphärisch sehr cool. Ja.
Gibt's so ein Anlage oder Platz, wo du sagst, ach nee, irgendwie ungemütlich da oder macht keinen Spaß da oder ist so Bezirkssportanlagen-Flair, mag ich nicht?
Also jetzt hier in Brandenburg hätte ich jetzt tatsächlich keinen, wo ich da sage, der ist gar nicht in Ordnung. In Berlin gibt es auch mal Austauschansetzungen, da ist es komplett anders. Da sind auch die Sitten komplett anders. Also da gibt es auch vorm Spiel direkt das Geld und da gibt es auch nicht, in Brandenburg hat man ja auch das Fahrtgeld und in Berlin hat man nur eine Fahrpauschale. 7 Euro.
Habe ich gehört, also ja genau.
Und das war so beim ersten Mal, wo man da das alles gar nicht kannte. Man kam da an, erstmal steht da jemand mit einem Umschlag Geld. Das war schon so, okay, das ist ja nur ganz komisch. Und dann war das so, zack, 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 hier, ja, hier, können wir noch ein Wasser haben? Ja, hier, da gibt's ein Wasser und dann ciao. Und das war so ein bisschen, wo man, wenn man den Brandenburger Standard gewöhnt ist, wo man ja, da merkt man dann, oh ja, in Brandenburg kümmern sich die Vereine schon sehr, sehr gut um Schiedsrichter.
Du bist auch noch so Ansetzer.
Im Kreis?
Ja, im Kreis. Das heißt, du bestimmst, wer welches Spiel wo pfeift.
Ja, allerdings nur bestimmte. Also ich setze nicht alles an. Wir sind da auch natürlich ein großes Team. Ich bin hauptsächlich für den Sonntag zuständig und da dann für Junioren und für Frauenspiele.
Wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch? Das sind dann reichlich Spiele, ne?
Ja, sind schon mal mehr, mal weniger, aber sind schon, ich weiß gar nicht, wie da der Durchschnitt ist. Eigentlich, es gibt Wochenende, da gibt's wirklich so 12, 13 Spiele und es gibt auch Wochenenden wie jetzt, zum Beispiel das kommende Wochenende, da gab's 4. Das ist dann natürlich entspannter. Aber an sich ist schon, klar wusste ich schon, auf was ich mich da einlasse, dass es kein einfacher Job ist. Es nimmt schon viel Zeit in Anspruch, muss ich schon ehrlich sagen. Also bei mir ist dann auch so, dass ich sage, ich würde da auch schon eine gewisse Qualität haben wollen. Man ist halt viel erreichbar. Es ist nicht so, dass man sich sagt, okay, wie auf einer Arbeit zum Beispiel, wo man sagt, okay, ich mache jetzt hier um 16 Uhr Feiern, mache mein Handy aus und schmeiße es in die Ecke, sondern da bekommt man... Kann man auch schon mal am Sonntag um 6 Uhr einen Anruf bekommen, weil irgendwer sagt, oh, mir geht's gar nicht gut, kannst du mal. Oder Freitag um 23 Uhr auch schon alles erlebt, wo man dann natürlich gleich einen Anruf bekommt. Und dann ist es wieder so ein Thema, wo man sich sagt, okay, jetzt muss man sich drum kümmern. Jetzt genau, ist man gefragt und dann, ja. Also nimmt schon viel Zeit in Anspruch, will ich schon sagen. Aber macht Spaß und ja.
Gehst richtig in den Schiedsrichterjob mittlerweile auf, mit allem, was dazugehört.
Also, volle Hütte, ja.
Ja. Nebenher, in Anführungsstrichen, bist du ja noch beruflich tätig. Du bist Mechatroniker, nennst du
das? Na, ich mache eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker in Ludwigsfelde, direkt bei Mercedes-Benz.
Okay. Ist das so ein Traumjob, den du hattest, so Kfz und in diesem Bereich?
Also, es war schon immer, da kommt jetzt auch wieder die Affinität zum Motorrad, sage ich mal, mein Onkel und meine Cousine sind, also mein Onkel früher, meine Cousine fährt heute noch Motocross und das war schon immer, wo ich sehr beeindruckt von war. Ich fand das schon immer cool. In meiner Familie haben auch alle Motorradführerschein. Also es ist jetzt nicht, ich bin da nicht die Ausnahme, sondern ich bin da wirklich nur der Regelfall.
Ja.
Dadurch bin ich, glaube ich, schon mal diese Faszination für Motoren, für Technik, für wie funktioniert das, diese ganzen Komponente miteinander, dieses technische Zusammenspiel. Und das war dann so immer, wo ich gesagt habe, ja, das finde ich schon toll. Und dann gerade nach dem Abi Ich habe mir dann gesagt, jetzt genug Theorie. Ich habe ja vorhin gesagt, bin ich so der Theoretiker. Ja. Da wollte ich Praxis und die bekommt man da reichlich.
Hast du das Gefühl, den richtigen Beruf ergriffen zu haben?
Ja, es ist schon cool.
Ja.
Es ist auf jeden Fall schon cool, ja.
Wie lange hast du jetzt noch Ausbildung bis?
Knappes Jahr. Nächstes Jahr im Februar ist dann Abschlussprüfung.
Und dann ist die Chance groß, dass du übernommen wirst?
Wir haben tatsächlich 100% Übernahmegarantie.
Ja.
Problem ist nur, dass unser Werk 2029 schließt. Aber ich sag mal, gerade in der aktuellen Zeit ist ja eigentlich nicht schwierig, beruflich sich umzuorientieren oder irgendwo eine Stelle zu finden. Das ist ja gut möglich gerade im Handwerk.
Zu diesem Podcast gehört deine Spielchen entweder oder, möchte ich gerne auch mit dir machen.
Ja, okay, gerne.
Und zwar geht ganz einfach los für einen Fußballer, Linksfuß oder Rechtsfuß?
Rechtsfuß.
Mit Headset oder ohne Headset?
Oh Mensch, gleich so eine Frage. Ich sag einfach mal mit Headset.
Ich finde, wenn man auch manchmal so Dokus mittlerweile sieht von Schiedsrichter im Profibereich, die haben neben der ganzen Lauferei, die sie ja auch zu bewältigen haben, die reißen da ja auch ihre 12, 40 Kilometer ab, denke ich mal, alles im Blick haben und dann noch permanent kommunizieren mit heute mit Kölner Keller und Assistenten und so. Das ist schon enormes, anspruchsvolles Programm, was die da zu absolvieren haben in den 90 Minuten.
Das sieht man nicht, ja. Da muss man sich erst mit beschäftigen, da wird man das dann auch alles so erst auf dem Schirm hat, ja.
Das ist schon Wahnsinn. Also ich gebe diese Doku von Aytekin, glaube ich, der dann nebenher redet, auch mit den Spielern noch kommuniziert und dann muss der laufen, dann gibt's einen Konter, dann muss der sprinten. Die müssen ja auch topfit sein und nebenher noch palavern, kriegen was aufs Ohr, dann müssen sie zuhören, den Linienrichter in Auge behalten. Also das ist schon ein enormes Programm.
Die ist cool, ja. Also die kann ich nur empfehlen.
Ja, das ist wirklich beeindruckend, was die da leistet.
Ja, stimmt, ja.
Videobeweis oder kein Videobeweis?
Ah, ich sag kein Videobeweis.
Bist du gegen Videobeweis?
Also ich bin nicht dagegen. Ich finde ihn gut. Also ich sag mal, einmal bei uns hier auf der Ebene haben wir logischerweise
kein Kölner Keller.
Nee, noch nicht ganz. Aber im Profibereich, er ist schon nicht verkehrt, aber er nimmt natürlich auch enorm die Emotionen raus. Ich glaube, ich würde ihn da nicht wegnehmen, weil er ist schon gut. Man könnte ihn sicherlich noch ausreifen, aber ich denke, da sind die Kollegen auch hinterher und geben sich da schon Mühe.
Würdest du gerne mal so einen Test machen mit so einem Videoschiedsrichter, der dir dann im Zweifelsfall sagt, guck dir die Szene nochmal an?
Wäre auf jeden Fall mal interessant, das so zu erleben, dass man dieses volle Erlebnis hat mit den ganzen Jungs da am Ohr. Das wäre schon mal cool. Ja.
Zig Einstellungen, wo du dann die Szene nochmal sehen kannst, von oben, von unten, von der Seite, von links, von rechts. Das ist schon spannend.
Das wäre schon was.
Viel kommunizieren oder klare Kommandos?
Ich glaube, viel kommunizieren. Also es ist da mehr so, Kommandos ist manchmal auch das. Mhm. Aber ich denke, durch Kommunikation kann man von vornherein schon Kommandos minimieren oder eher deutlicher machen.
Hilft da auch manchmal so ein kleiner Joke dem Spieler gegenüber? Ja. Nach dem Motto, was hast du denn dafür gespielt gerade?
Ja, klar, da bin ich auch so, dass ich sage, ich bin ja auch da, um meinen Spaß zu haben.
Okay. Hund oder Katze?
Katze.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Ketchup oder Mayo?
Uiuiui, Mensch. Ja. Ja, ich sag mal Mayo.
Berge oder Strand?
Berge.
Motorrad.
Ja, genau.
Ja. Sommer oder Winter?
Sommer, auf jeden Fall.
Da kannst du das Motorrad rausholen. Ja. Winter wird deine Kiste dann eingemottet, ne?
Genau, also ich habe tatsächlich kein Saisonkennzeichen, aber da macht's Fahren denn nicht ganz so viel Spaß.
Ja, verstehe ich.
Gerade wenn die Straßen dreckig sind. Aber man kann Ski und Snowboard fahren.
Machst du auch?
Ja.
Also alles so ein bisschen mit Speed und so.
Sport und Geschwindigkeit ist eine schöne Kombi, ja.
Früh aufstehen oder lange schlafen?
Früh aufstehen auf jeden Fall.
Kein Langschläfer?
Nee, gar nicht. Also selbst am Wochenende. Ich meine, wenn man unter der Woche jeden Tag 5:30 Uhr aufsteht, dann fällt es einem auch am Wochenende natürlich schwer, da rauszukommen.
Aus diesem Rhythmus, genau. Ja. Der Körper eingestellt, ja. Geld ausgeben oder sparen?
Ist beides toll, aber ich glaube, vom Geld ausgeben hat man mehr Spaß.
Geld oder Ruhm?
Ich sag mal Ruhm.
Auto oder Fahrrad?
Bin ich doch eher beim Auto.
Das habe ich mir gedacht. Aufzug oder Treppe?
Definitiv die Treppe.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Krimi oder Komödie?
Ich glaube ja Krimi.
Theater oder Kino?
Kino.
Dusche oder Badewanne?
Dann doch lieber die Dusche.
Jeans oder Jogginghose?
Auf jeden Fall die Jeans.
Stadt oder Land?
Da bin ich auch ganz klar beim Land.
Unter Wasser atmen oder fliegen können?
So schön schwimmen ist, ich glaube, da würde ich lieber fliegen können.
Auch wieder mit Speed. Ja. Lieber Gero, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen Einblicke geschenkt hast in dein Schiedsrichter-Dasein und was du sonst auch so machst.
Ja, gerne.
Ich wünsche dir weiter viel Erfolg bei dem, was du da treibst. Womöglich schaffst du es ja doch, die Saison in die Brandenburg-Liga aufzusteigen. Wer weiß, vielleicht gelingt das der einen oder anderen Mannschaft der Eintracht auch noch in dieser Saison. Es könnte dann ein erfolgreiches Jahr werden.
Das wäre auf jeden Fall schön.
Wir werden dich stärker als bislang im Auge behalten, weil wir ja auch so ein bisschen uns vorgenommen haben, die Schiedsrichter ein bisschen mehr an uns zu binden und ein bisschen mehr zu betreuen, noch intensiver, auch wenn du dich bislang ganz ordentlich aufgenommen fühlst bei uns. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das wollen wir, diesen Anspruch wollen wir jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch erfüllen. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwo mal wiedersehen, sei es als Schiedsrichter, sei es auf dem Motorrad, sei es als Zuschauer, Fan, wie auch immer. Ich freue mich dann, wenn wir wieder ins Quatschen kommen.
Ich denke, ich komme mal vorbei. Ich gebe mir Mühe, ja. Ich bedanke mich dann auch herzlich für die Einladung.
Sehr gerne.
Das ist eine coole Erfahrung, ja.
Sehr schön. Vielen Dank.